SRF3 Fokus.
Das ist der Fokus auf SRF3. Ich bin der Hannes Hug. Am nächsten Freitag wird der Gotthard-Basistunnel durchstochen. Mit 57 km Länge ist der neue Tunnel der längste der Welt. Und in 7 Jahren wird man dann von Erstfeld nach Bodio in 17 Minuten statt einer Stunde können reisen. Soweit die Fakten im Zusammenhang mit diesem Jahrhundertloch. In dieser Stunde Fokus widmen wir uns eher den Emotionen und Geschichten als den Fakten, die sich um Gotthard drehen. Der Josef Rittler kennt einen Haufen solche Geschichten. Als Reporter für den Blick hat er 40 Jahre lang, von 1963 bis 2003, aus der Zentralschweiz berichtet und häufig ist der Gotthard im Zentrum von seinen Geschichten gestanden. Josef Rittler, 1976 beim Durchstich vom Gotthard-Strassentunnel, hat in diesem Tunnel ihre Nacht- und Nebelaktion noch vor den offiziellen Gästen durchquert. Nächsten Freitag ist der Durchstich. Was hat er im Plan, was hat er im Köcher, was macht er das mal für eine Aktion?
Ja, voraussichtlich werde ich in Sedrun sein, bei der grossen Festgemeinde und werde das auf dem grossen Bildschirm verfolgen. Leider kann ich nicht ins Tunnel laufen, weil der Platz ist ja beschränkt.
Also, aber euer professionelles Interesse an diesem Gotthard-Durchstich, das ist durchaus intakt. Oder ist das jetzt der Privatmann-Rittler, der schaut, wie das grosse Loch aussieht?
Es ist von beiden etwas, weil ich habe ja alle Löcher, die ja da ausser der Eisenbahntunnel verständlicherweise die Durchstich alle miterlebt. Und das geht schon unter die Haut, wenn ich da sehe. Ich kann nicht daheim hocken am Fernsehen und schauen, wie jetzt da durchgebohrt wird, weil das geht. Ich wollte einfach dabei sein.
Dabei sein, zuvorderst. Ja. 1976, habe ich gesagt, habt ihr ihre spektakuläre Aktion den Tunnel durchquert. Wie ist das genau vor sich gegangen? Erzählt uns die Geschichte.
Ja, es ist am Tag vorher, hat mir jemand angerufen aus Airola gesagt, wir haben etwas vor. Ihr müsst nach den Festlichkeiten müsst ihr, hinter der Baracke euch verstecken. Wir holen euch dann ab. Und dann, wo dann die anderen alle gefestet haben in der Baracke, sind dann plötzlich 6 Männer gekommen und haben gesagt, jetzt schleichen wir da um die Baracke herum und dann ins Tunnel rein. Und ich bin dann mit denen mit und im Tunnel drin hat es einen Haflinger gehabt, einen umgebauten Haflinger. Und damals haben sie ja eine Bahn gehabt, um den Schotter raus.
Ein Haflinger ist so ein kleines Transporter,
wie man es in der Armee hatten damals, so ein Transportfahrzeug. Und dann sind wir auf dem Gleis, sind wir nachher durch den Tunnel gefahren. Zumindest im Tunnel hat man müssen den Haflinger über den Schuttkegel hineintragen. Und nach einer gewissen Zeit ist man jetzt gestern angekommen und hat gesagt, wir sind die Ersten gewesen, die mit dem Auto durch den Tunnel sind.
Also es ist eigentlich darum gegangen, zuvorderst sein, der Erste sein. Dann ist der Slogan «Blick war dabei» ja ein grosses Thema gewesen. Also wir haben aber auf dem Pausenplatz gesagt, Mord in der Badewanne, Blick saß im Abflussrohr und so Zeug hat man gesagt. Also an vorderster Front. Wie seid ihr überhaupt zu diesen Kontakten gekommen? Warum wollten die euch auch dabei haben?
Ja, damals hat man natürlich immer gesagt, Blick ist dabei. Also das war der Werbespruch gewesen. Wenn irgendwo in der Schweiz etwas passiert ist, dann hat man so einen Blick angerufen. Teilweise vor der Polizei und vor der Feuerwehr. Und hier ist es auch genau so gewesen. Wobei beim Gotthard, ich habe natürlich während dem Bau habe ich schon eine Reportage gemacht, also in Airola und in Göschenen. Und mich hat man ja gekannt. Und darum hat man auch mir angerufen.
Was sind das für Leute, die Aktion haben gemacht? Das Einheimische oder Mineure?
Das waren teilweise Arbeiter und auch Leute von Airolo. Also einer, der eine Garage hatte, der hat den Haflinger umgebaut. Und der hat einfach Wellen als Erster durch den Tunnel.
Ihr habt gesagt, Reportage auch um Tunnelbauarbeiten im Vorfeld, die ihr gemacht habt. Was war denn dort eure Maxime? Ist es denen darum gegangen, zu sagen, der Tunnel als Loch, die Technologie ist spannend? Oder sind eher die Leute, die dort drinnen waren und gearbeitet haben, spannend für euch?
Ich kann natürlich alles bildlich festhalten, von Anfang an bis zum Schluss. Und das hat er das auch alles fotografiert. Und es war spannend gewesen. Es war ja der grösste Tunnel gewesen, der im Bau war. Und es war sehr interessant gewesen. Und so bin ich immer wieder ruhig und habe einfach eine Reportage gemacht über den Fortschritt vom Bau.
Ihr kennt ja den Gotthard, das Gotthard Massiv, kennt ihr von aussen, von oben, von der Passstrasse. Ihr kennt es von innen aufgrund von der Tunnelgeschichte, von unten. wenn man so will. Die kennen es aber auch aus der Redui, aus der Bunker, aus der Festungsperspektive. Ihr seid 1995 der erste Reporter gewesen, der überhaupt hat dürfen, im Gotthard das Fort Götsch dokumentieren, fotografieren und darüber schreiben. Wie seid ihr eigentlich zu dieser Ehre gekommen?
Ich habe vernug am Vorjahr, dass man ein paar Festungen freigeben wollte. Der Bundesrat hat das bekannt gegeben. Und das war eigentlich am 1. Januar gewesen, oder am 2. Januar, es war am Ende, wo die Zeitung rausgekommen ist. Und ich habe im Herbst vorher habe ich dann überlegt, ja, das ist alles zugeschneit im Winter. Da kann man ja, wenn man fotografieren kann, kommt man dazu. Hat im Herbst eine Bewilligung, nach einer Bewilligung gefragt und hat dürfen im Herbst das geheime Ort fotografieren, natürlich mit einer Sperrfrist vom 2. Januar. Und am 2. Januar habe ich dann die Geschichte gebracht im Blick. Also es ist eine riesige Reaktion, hat das ausgelöst, weil Leute haben mir angerufen, haben brüllt am Telefon und gesagt, ich habe jetzt 30 Jahre lang meine Familie müssen anlügen. Ich habe nicht dürfen sagen, wo ich arbeite, wo ich meine Dienste gemacht habe, aus Geheimhaltungsgründen. Und jetzt kann ich den Blick der Frau zeigen und sagen, da, schau, da bin ich immer gewesen. Und ja, so ist es dann.
Das ist ja wahnsinnig emotional, eigentlich. Wenn man sich überlegt, dass gestandene Männer da jahrelang quasi ein Doppelleben geführt und irgendeines Tages steht es im Blick.
So ist es. Und teilweise auch Leute von anderen Matten, die nicht einmal dürfen sagen, wo sie arbeiten. Mhm.
Ihr habt jetzt gesagt, Sperrfrist, Geheimhaltung, das klingt auch so ein bisschen nach, wir nennen das heute Embedded Journalist, also quasi eingebetteter Journalist. Ich nehme an, ihr habt einfach wahnsinnig gut in die Röte gehabt, ins eidgenössische Militärdepartement oder grundsätzlich die richtige politische Ausrichtung, oder hat das mit dem beiden nichts zu tun?
Ja gut, ich bin in der Armee als Gebirgsfüßler eigentlich, habe ich den RS gemacht und nachher später habe ich 4 Armeefilme gedreht. Und bin dann nachher bei der Abteilung Presse Funkspruch gelandet und hatte zwischendurch immer wieder so spezielle Aufträge gehabt, wo aus Geheimhaltungsgründen die anderen nicht haben dürfen eingeladen werden.
Was sind denn das für Aufträge? Heute dürft ihr es ja sicher sagen.
Oder? Ja, zum Beispiel ein Manöver im Gotthardgebiet und in Airolo und hat dann da gewisse Sachen nicht dürfen fotografieren. Ich bin dann aufgeboten worden als Einziger, hatte einen Jeep und einen Heli zur Verfügung gehabt und durfte die Manöver begleiten, auch fotografisch, und habe in einer geheimen Festung damals mein Labor eingerichtet und habe dann Film entwickelt und Vergrößerungen gemacht. Und bin dann mit dem Jeep nachher auf Göschen und habe die ganze Schweizer Presse bedient, also die Agenturen und die grösseren Zeitungen. Und so sind die Geschichten entstanden.
Wie muss man sich das vorstellen? Das ist ja eben kalter Krieg. Also die Schweiz in ihrem Inneren, eben in ihrer Redui-Haltung, isoliert aus Igelix-Geschichte. Isolation war das Stichwort, das man dann gross hat gefahren. Wie hat man euch denn auch überprüft? Hat man euch einfach blind vertraut und gesagt, also der Rittler, der macht das schon richtig? Oder hat man da irgendwelche Tests müssen machen? Wie hat ihr das gemacht?
Ja, eigentlich ist die Armee die Schuld, dass ich zum Blick gekommen bin. Ja. Das war ja die erste Geschichte. Also man hat damals für die Expo in Lausanne hat man einen Armeefilm gedreht mit ausländischen Kameraleuten. Und das war ein riesiger Skandal gewesen. Der Blick hat ein paar Tage ohne Bilder die Geschichte gebracht.
Also wir reden da jetzt 1964.
Und haben keine Bilder gehabt. Und ich bin zufälligerweise für die Armee unterwegs gewesen, auf Einsiedeln, und habe gesehen, wie die in Bübenbrook da
das Szene heißt, wieder mit so einem Spezialauftrag in dem Fall.
Ja, genau. Und dann habe ich die fotografiert und der Blick hat mir dann angerufen, nur dass ich die Bilder gemacht habe. Und haben sie gefragt, ob sie die Bilder dürfen. Und dann bin ich auf Zürich. Und so einen Tag später hat mir der damalige Chefredakteur Werner Schollenberger angerufen und gesagt, wenn sie nicht zu uns arbeiten kann.
Und das war der Anfang ehrlich, von einer grossen Journalisten-Reporter-Karriere in Wort und Bild, Josef Riedler aus der Innerschweiz. Und immer wieder ist der Gotthard zur Debatte gestanden. Was hat er so noch für Erinnerungen an Geschichten rund um Gotthard? So vielleicht die spektakulärste neben im Haflinger durchqueren?
Ja, natürlich. Die schlimmste ist jetzt eigentlich die letzte gewesen, wo es brennt hat, wo viele Leute in Not geraten sind im Gotthardtunnel.
Das war 2 Jahre vor eurer Pensionierung.
Und natürlich dann die verschiedenen Bauetappe, die man erlebt hat. Rund um den Gotthard gibt es natürlich auch Menschen. Und mit diesen Menschen hatte ich zu tun. Die Hochzeit von Bernhard Russi, der Empfang von Bernhard Russi, dann einmal mit einem motorisierten Hängegleiter, der verbotenerweise über den Gotthard geflogen ist, im Heli nebendran begleitet. Wie der Chave, den wir jetzt feiern, der über den Simplon geflogen ist. Dann aber auch Geschichten rund um die Bahn, also verschiedene Unfälle, die man da hatte und so. Und die allererste Geschichte eigentlich Furka-Tunnel. Furka gehört irgendwie auch zum Gotthard-Gebiet.
Der Furka-Tunnel verbindet ja eigentlich das Matterhorn, das Wallis, wo dir auch unschwer zu hören, an eurem Dialekt herkommt ursprünglich, verbindet das Matterhorn mit dem Gotthard, oder?
Ja, eigentlich. Und jetzt bin ich im Wallis, jetzt rede ich Walliserdeutsch. Also, als ich ein kleiner Botsch war, ein Botsch ist ein Bub, mein Vater war Bauführer und zuständig für die Strasse von Oberwald auf Gletsch. Und der Chef war der spätere Bundesrat Bauvin. Und der Bundesrat Bauvin und mein Vater und ich sind da oberhalb von Oberwald an der Strasse gestanden. Und Herr Bauvin hat meinen Vater gefragt, Sie, Ludwig, wäre es nicht schön, neben dem Gärental ein Tunnel hinüber, ein Bahntunnel ins Urscherental? Da hat der Vater gesagt, das ist gut, das müsst ihr machen. Und dann ist der Tunnel gebaut worden und der Bauvin ist auch wegen der finanziellen Geschichte sehr stark angefindet worden.
Also da seid ihr ein kleiner Bub gewesen, 39 geboren, würde ich sagen, ja. So Mitte 40er Jahre. Also ja. Das ist doch ein Zeitchen her.
Ja, ja. Mhm. Und nachher beim Durchstich von dem Furka-Tunnel habe ich eine Flasche Fanta mitgenommen und habe mich mitten im Tunnel mit dem Bundesrat Bauvin daran erinnern, an die Geschichte, und ein Gläschen trinken. Und leider hat er nicht kommen können, weil er krank geworden ist. Und er hat den Fanta mit den Kollegen getrunken. Aber das passt auch irgendwie zum Gotthard massiv. Und natürlich immer zur Nacht ausrücken, wenn am Gotthard passt, ob ein Unfall passiert ist. Oder da damals hat es keine Autobahn gegeben. Da hat man da die Taxenstrassen überall müssen durchfahren. Und das war dann eher der Ärger, dass man da die ganze Nacht unterwegs war, für ein Bild zu machen am Gotthard.
Ihr seid dann ausgerückt wegen Verkehrsunfällen, wegen Katastrophen, aber auch ehrlich, so schöne Momente. Wie habt ihr so im Verhältnis zu den schlechten, zu den schönen Momenten, wie hat sich da die Waage gehalten? Wie war das Verhältnis gewesen?
Also schon die guten, die besseren Geschichten sind schon in der Überzahl gewesen. Und man hat damals teilweise zum Beispiel die Passstrasse nicht auf, da zur rechten Zeit auf Pfingsten. Mhm. Das hat auch Geschichten gegeben, und zwar, weil man einfach kein Risiko hat wollen eingehen. Man hat dann mit den Tessiner Probleme gehabt, die Turner mit den Tessiner und so weiter. Das hat immer einen Haufen Geschichten gegeben. Es hat auch viel Streit gegeben um die Öffnung von der Passstrasse. All diese Sachen haben wir natürlich alles mit.
Und die sind immer an vorderster Front dabei gewesen. Ich meine, ihr habt ja ein wahnsinniges Netz von Kontakt gebraucht rund um die Gegend auch, oder? Wie habt ihr euch da organisiert?
Ja, natürlich. Und ich habe meine Informanten immer geschützt und immer nie gesagt, wenn jemand gesagt hat, ich sage dir jetzt etwas, aber darfst du nicht sagen, wer von wo du es hast. Die habe ich immer geschützt und ich habe sie auch gepflegt. Ich bin bei dir, an einem freien Tag bin ich auf Andermatt und habe dann mit meinen Informanten ein Bierchen getrunken und habe sie befragt nach ihren persönlichen Begebenheiten und so. Das haben sie geschätzt. Und darum, komisch etwas passiert, haben sie mir angerufen. Und vielfach haben die Kolleginnen und Kollegen von den anderen Zeitungen Geschichten erst im Blick gelesen, was eigentlich auch jetzt sollen gemacht haben.
Mhm. Ihr habt die geheimen Festungen erwähnt. Wenn man ja so ein bisschen zu den Auserwählten gehört, die in dieser Situation so etwas anschauen dürfen, nehme ich an, ist man wahnsinnig stolz. Wie ist euch das gegangen? Wie ist das eigentlich auch in dieser Stimmung gewesen, dort reinzukommen, wenn das irgendetwas ist, was es eigentlich offiziell gar nicht gibt und man ist plötzlich dort drin? Es ist ja wie ein Film.
Ja, irgendwie. Ja, es ist schon speziell, aber eben, ich bin natürlich vom Militär her und teilweise habe ich Sachen gekannt und für mich ist das nicht normal gewesen. Also wenn ich jetzt heute die Festungen anschaue, kommt mir das alles bekannt vor, wo die Geschütze sind und wo man rausschauen kann und die SL, die Küchen, die es drin hat und so, das habe ich alles gekannt dann, oder? Also nicht speziell.
Heute mutet das ja schon fast wieder so ein bisschen historisch an. Also wenn man so Bilder anschaut, hat man das Gefühl, das ist jetzt aus einer längst vergangenen Zeit. Dabei ist es noch gar nicht so lange her. Wie geht euch das?
Ja, eigentlich schon. Also, damals, wo dann aber die Leute mir angerufen haben und gesagt haben, jetzt habe ich nie dürfen sagen, wo ich arbeite. Und die mir gesagt haben, was soll ich jetzt meiner Frau sagen? Also, ich bin ja verrückt. Jetzt habe ich 30 Jahre müssen schwindeln. Ich habe dann auf Bern angerufen, habe jemanden gefragt, was soll ich diesen Leuten sagen? Wie soll ich die beruhigen? Und die haben dann gesagt, ja, sag denen, bis jetzt ist es einfach so gewesen, dann ist es richtig gewesen. In dieser angespannten Atmosphäre. Und heute ist eine andere Zeit. Wir haben jetzt die Festungen freigegeben und jetzt kann man sie anschauen. Und so ist man eigentlich über die Runde gekommen. Also, ja.
Ich würde gerne einen ersten Musikwunsch von euch spielen. Es ist ein Klassiker, so eine, in meiner Erinnerung auch noch so einen kleinen Schulreisen-Klassiker, Geschwister Schmid.
Über den Gotthard fliegen Bremen.
Genau.
Und die Ding ist eigentlich, die Idee ist, wenn ich bei die frühe Uhr und habe geschaut, wie der Tag verwachert, wie das Seitenlicht über die Landschaft gestrichen ist und die Landschaft in ein, fast wie in ein Ankerbild verwandelt hat. Und im Hintergrund Festung, im Vordergrund der See. Und dann sind halt die Bremen gekommen.
Also, keine Spur von nur Idylle und Schönheit im Sinn von Kitsch, sondern wirklich die harte Realität in Form von der Bremen.
Schaut, Soldaten mit dem Hau, man tippelt oben, Gott hat Pass. Alle schnaufen, alle schwitzen und der ganze Mann ist nass. Aber trotzdem sind all munter, jeder schickt sie einfach drei. Und sie stimmen mit dem Hauptmann in das Liedli ein. Über Gotthard, über Gotthard fliegen die Bremen, ja fliegen die Bremen, die Kaiben Bremen. Wenn sie über dem Gotthard sind, dann sind sie däne, die Kaiben Bremen, o Durio. So ist das jeden Herbst bis tief im Sommer, so ist das immer gewesen und so bleibt's immer. Immer über dem Gotthard fliegen Bremen, ja fliegen Bremen, die Kaiben Bremen. Wenn sie über dem Gotthard sind, dann sind sie däne, die Kaiben Bremen, o Durio.
Geschwister Schmid über Gotthard fliegen Bremen. Ein Wunsch vom heutigen Fokusgast, am Josef Friedler, langjähriger Blickreporter von 1963 bis 2003 und vornehmlich in der Innerschweiz tätig, vor allem im Gebiet um Gotthard. Und der Gotthard wird nächsten Freitag im Zentrum des medialen Interesses in der Schweiz stehen, weil der Gotthard durchsticht nach 11 Jahren Bauarbeit erfolgt, wo der die Schweiz noch mal ein bisschen näher, ein bisschen schneller zu durchqueren macht und noch ein bisschen näher zu Europa bringt. Josef Friedler, wir haben so ein bisschen über die Gotthard-Geschichte geredet und eben mit den Bremen von den Geschwister Schmid. Schulreise, Gotthard, ist das ein Thema gewesen für euch?
Ja, früher sind das die berühmten drei Pässefahrten gewesen. Also Furka, Grimsel, Gotthard oder Nufene, je nachdem. Nufene hat es damals noch nicht gegeben. Mein Vater ist dann als Bauführer, hat zum Beispiel auch die Nufenenstrasse gemacht. Es gibt heute noch oberhalb von Ulrichen eine Kurve, die der Rittlerkehr heisst, weil er eben gute Arbeit gemacht hat. Und nachher ist die Nufenenstrasse gekommen, das war dann später gewesen. Aber früher ist man eben über Nufene, Grimsel, Furka gefahren. Das sind die drei. Gotthard für mich natürlich ganz eine spezielle Geschichte, weil meine Frau ist ursprünglich eine Tessinerin. Und wenn ich sie besucht habe, bin ich halt immer oben durch oder unten durch.
Ihr habt euch in einem Pfadilager lernen können?
Ja, wir haben bei der Pfadi in Brieg bin ich gewesen, und wir hatten ein Pfadilager in Brione für Saska. Mhm. Und da habe ich sie kennengelernt. Ja.
Wie habt ihr denn geheissen in der Pfadi?
Ich bin der Giraff gewesen.
Der Giraff? Und warum?
Ja, weil ich gross und schmächtig war und immer überall hineinschauen und alles wissen.
Also, hast du dann schon eine gewundene Nase?
Ja,
euer Vater hat euch offenbar gesagt, wir machen aus dir den neuen Ferdi Kübler, weil du bist jetzt ein Velorennfahrer, weil du auch so eine grosse Nase hast. Und dann hat dir gesagt, dann kaufen wir ein Velo. Und dann hat er gesagt, wir haben nicht Geld für ein Velo. So. Ihr seid aufgewachsen mit 8 Geschwistern und wärt eigentlich auch Baumensch, Bauingenieur geworden und habt dann eine Zementallergie gehabt und habt als Kind schon fotografiert, hat er mir gesagt, also irgendwie Hochzeiten fotografiert, sehr zum Unwillen von der ortsansässigen Fotografen. Eigentlich ist das auch schon eine vorbefadete Geschichte gewesen, oder? Also die Zementallergie, die hat man auch einfach bekommen, wenn man lieber hat fotografiert.
Eigentlich nicht. Ich wäre sehr gerne Bauingenieur geworden. Ich habe damals sehr viel dem Vater geholfen. Es gibt ein paar Häuser im Wallis, wo ich Pläne gezeichnet habe. Die stehen alle noch. Und nein, das ist mit dieser Allergie. Der Doktor hat gesagt, sofort aufhören. Und ich habe dann eben vorher immer schon fotografiert, aber auch schon geschrieben für den Walliser Boot damals, so kleine Geschichten aus dem Lager. Und mein Schulweg ist damals bei einer Druckerei vorbeigegangen, wo man den Walliser Volksfreund gedruckt hat. Und ich war teilweise stundenlang an der Scheibe, gewesen, an die Nasenblatt gedrückt und habe geschaut, wie die Bleisätze, also wie die Schrift gemacht haben und wie es gedruckt worden ist. Dann habe ich mir gedacht, das wäre schön.
Ich habe gelesen, dass ihr einen sehr ausgeprägte Menschenkenntnis und einen guten Blick für die Leute. Ihr habt als Kind auch Berufsraten gespielt mit euren Kollegen in Brieg in der Bahnhofstrasse. Wie hat das funktioniert?
Ja, immer am Samstag sind wir zu dritt Bahnhofstrasse im Rüff und im Brie. Jetzt rede ich wieder Walliser Deutsch. Wenn ich im Wallis bin, kann ich fast nicht anders. Und danach haben wir geschaut, wenn jemand gekommen ist, haben wir geraten, was hat der für einen Beruf. Und dann sind wir dann fragen, wird jetzt erst gesagt was, und dann sind wir dann fragen. Und am Schluss habe ich es auf 95% gereicht. Damals war es ein bisschen einfacher gewesen. Man hat aufgrund von der Haltung, von der Kleider eher können abschätzen, was für Berufe die Leute haben. Und ich habe immer gesagt, bevor du die anderen durch beurteilen, musst du dich selber zuerst gut kennen. Mhm. Und so habe ich probiert, mich meine Grenzen zu finden. Und durch das hat mir dann geholfen.
Wie habt ihr euch denn selber lernen kennen?
Eben in dem, dass man...
Über die anderen, oder wie?
Über die anderen, ja. Und die eigenen, also natürlich viel im Dienst, natürlich Militär, da hat man Grenzen auch gelernt kennen. Man hat sofort gewusst, wie weit du kannst gehen. Du kannst eigentlich weitergehen als Mensch. Und das irgendwie... Ja, früher hat man die Leute eher schubladisiert, wenn man nicht mit jemandem zu tun hatte, aber... Ich habe dann nachher mit der Zeit sofort herausgefunden, sagt mir der Gegenüber jetzt etwas oder sagt er nicht, wenn ich ein Interview gemacht habe. Und wenn ich das Gefühl habe, jetzt sagt er mir gar nichts, dann habe ich zuerst recherchiert um seine Familie und habe dann gefragt, wie geht es ihrer Tochter, die jetzt in England ist. Und dann sind die so baff gewesen, dass sie nachher sofort Auskunft gegeben haben über die Geschichte.
Also immer noch einen Trumpf im Ärmel gehabt. Ihr seid der älteste von 8 Kindern gewesen. Und in diesem Zusammenhang stellt sich natürlich auch die Frage, wenn ihr sagt, ich musste Grenzen herausfinden, beziehungsweise eben auch im Militär hat man sehr schnell gewusst, wo sind die Grenzen auf der Ebene der Autorität, aber man hat nicht gewusst, wo sind die Grenzen bei mir. Als Gebirgsfusilier ist ja das, dass man für das geht man heute mehrere Mal in der Woche ins Fitnessstudio. Wahrscheinlich ist man dann eben dann im Militär gewesen. Wie hat es denn mit Autoritäten? Weil der Weg, den ihr da jetzt beschritten habt, und stelle ich mir sehr abenteuerlich vor. Wie habt ihr denn mit dem umgehen können? Das war ja eine strengere Zeit.
Ja, ich hatte überhaupt kein Problem mit Autoritäten, weil das sind Vorgesetzte gewesen, denen hat man müssen folgen. Damals war es anders als heute.
Habt ihr das nie in Frage gestellt? Nein. Jemand, der so freigeistig ist wie dir?
Wenn er sinnvolle Sachen gefragt hat oder befohlen hat, dann hatte ich kein Problem gehabt. Und sonst habe ich einfach dreimal leer geschluckt und das einfach anders gemacht.
Ihr habt vorhin gesagt, eben der Pfadi-Name sei Giraffe gewesen. Und die Nase schon an allen Orten ein bisschen reinstecken. Ich kann mir ja vorstellen, dass das ja auch nicht immer nur zum Vorteil von einem selber ist, wenn die Leute sagen, du bist jetzt einfach eine Gundernase, das geht jetzt nichts an. Wie hat er denn dort weitergemacht, wenn er gemerkt hat, da wird gemauert, da kommt nichts?
Ja, das war eigentlich kein Problem. Ich habe in dem Moment immer den anderen das Gefühl gegeben, dass sie besser sind als ich.
Und, ist das der Trick?
Ja, das ist einer von den vielen Tricks. Ja. Und dann ist das Gespräch zustande gekommen. Also man muss ja immer ein bisschen eine zwischenmenschliche Beziehung aufbauen und dann sagen, was Sache ist. Und ich habe in meinen 40-Jahren Blick habe ich immer darauf geschaut, dass Fakten gestimmt haben. Die müssen stimmen. Man kann das Ross am Schwanz aufziehen, wie man sagt, aber die Fakten müssen einfach stimmen. Und ich hatte natürlich nie ein Problem gehabt. Und das Vertrauensverhältnis hat mir natürlich überall immer geholfen, oder? Aber bei ganz kritischen Geschichten, es hat einfach müssen stimmen. Und darum hat man mir auch Haufen anvertraut. Und
würdet ihr denn sagen, ihr seid in der Form oder in der Ausrichtung, wie ihr an die Sachen hergegangen seid, ein neutraler Beobachter gewesen und habt erst in der Form, wie sie dann am Schluss Geschichte war, eine Position eingenommen im Sinn der Geschichte? Oder habt ihr auch mit Sympathie und Asympathie gespielt für euch? Oder wie habt ihr das gemacht, wenn euch jemand nicht sympathisch war, wenn eine Geschichte auch vielleicht grusig war?
Ja, da muss man einfach über der Sache stehen. Also meine Meinung ist ja überhaupt nicht gefragt. Die ist auch nicht wichtig in einer Geschichte. Außer der Chefredakteur sagt, mach einen Kommentar dazu. Und das hat es natürlich auch gegeben. Aber sonst konnte ich mit Feind und Freund reden. Sogar mit Freunde, wenn sie Blödsinn gemacht haben, dann habe ich denen gesagt, los, du machst deinen Job, ich mache meinen Job, ich muss jetzt über dich schreiben, weil du das und das gemacht hast, jetzt erzähl. Und nachher schauen wir es zusammen an. Mhm. Und da habe ich nie ein Problem gehabt.
Jetzt hat es ja auch viele Situationen gegeben, wenn ihr sagt, spektakuläre Unfälle oder Überschwemmungen, Katastrophen, ihr habt viel Tote gesehen, oder ihr habt viel Unglück und Leid auch gesehen. Es gibt unter Journalisten den Ausdruck Witwenschüttler, also die Journalisten, die gegen Leute und sagen, du herzliches Beileid, aber ich möchte jetzt gerne noch wissen, was haltet ihr davon und so weiter. Wie seid ihr mit dem umgegangen? Wie habt ihr auch da für eure Psychohygiene, sage ich jetzt mal, in Balance können zu behalten. Wie hat er das gemacht?
Ja, vor Ort passiert ja immer das Gleiche. Man schafft eigentlich wie ein Polizist oder ein Feuerwehrmann. Und die Emotionen müssen zurückbleiben. Man darf sich nicht beeinflussen. Erst wenn die Geschichte abgeliefert ist, kommt es ab. Ich war eigentlich nie ein Witwerschüttler gewesen, sondern ich habe mich immer zuerst rundum um die Leute bewegt. Ich habe mir zuerst entweder den Onkel gefragt oder den Grossvater und so weiter.
Also so am Einkreis
eigentlich. Einkreis. Mhm. Und wenn es wirklich nicht mehr gegangen ist, dann ist es, bin ich dann zu diesen Leuten gegangen. Und ich habe vielfach festgestellt, dass sehr viele Leute eigentlich froh gewesen sind, dass sie jemandem ihre Sorgen können sagen, erzählen. Und ich habe dadurch nie ein Problem gehabt.
Das sagt ihr jetzt so leicht, aber ist es tatsächlich so leicht? Weil man nimmt ja das mit.
Das Ganze läuft irgendwie auf einer persönlichen Ebene ab. Also man fühlt natürlich auch, also wo in Zillen einmal am Kanton Uri eine Lawine runtergekommen ist und es hat ein paar Tote gegeben und ich da in die Totenkapelle gekommen bin und das halbe Dorf drinnen war und gebetet hat, dann geht das natürlich einem kalten Rücken ab und man Man macht mal mit der, an dieser Trauerarbeit mit. Mhm. Und Geschichten mal vergessen. Einfach mal persönlich dabei sein. Und dann ergänzt sich Gespräche. Und aus guten Gesprächen, aus diesen Gesprächen, ergibt sich dann vielleicht mal eine Geschichte. Und so bin ich einfach hier gegangen und habe abgedruckt und bin wieder gegangen. Ich war ein Teil von diesen Aktualitäten. Ein Teil von der Trauer oder was auch immer. So habe ich es eigentlich gelöst.
Also der Faktor Zeit spielt dort auch eine Rolle, dass man sich Zeit nimmt, dass man nicht einfach alle reinplatzt. Der Blick hat ja lange Jahre ein ganz schlechtes Image gehabt in der Bevölkerung. Es hat Ende 50er Jahre Demonstrationen gegen Blick und Verbrennungen vom Blick. Und man hat gesagt, das ist Schand und Boulevard und Grusig und alles. Also ich kann mir ja vorstellen, dass das nicht gerade noch die Arbeit für euch vereinfacht hat, neben dem, dass es delikate Geschichten oder Themen waren, die ihr nachher verfolgt hat. Oder?
Ja, es ist ja so, aber viele haben dann gesagt, los, du machst ganz eine gute Arbeit, aber bist bei der falschen Zeitung. Und ich habe gefunden, man kann auch einen anständigen Boulevard machen. Und das hat sich jetzt in den 40 Jahren bewiesen. Ich war bei 40 Jahren dabei gewesen und hatte 12 Chefredaktoren gehabt. Die hätten ja mich nicht behalten, wenn sie das Gefühl hatten, ich mache nicht einen guten Job. Und ich bei den Reaktionen habe ich nie irgendwie ein Problem gehabt. Der Fridolin Luchsinger, einer von den Chefredaktoren, hat einmal gesagt, ich habe nie verbrannte Erde zurückgelassen, während er die Zeit gearbeitet hat. Und so ist es eigentlich auch gesehen. Also, man muss halt reden miteinander.
2003 seid ihr pensioniert worden, eigentlich frühzeitig pensioniert worden. Ich nehme an, es hat euch sicher sehr mögen, dass man euch einfach hat geschickt, dass man gesagt hat, okay, 40 Jahre sind genug, der Blick wird sich anders organisieren. Ihr habt da nie euch vernehmen lassen, dass euch das gestört hat, aber zwischen den Zielen, was ich so gelesen habe, hat man gespürt, das muss euch mögen haben, oder?
Ja, eigentlich schon. Wenn man 40 Jahre an einem Ort ist, dann mag das einem schon, aber an sich, ich bin dann sehr erstaunt über die Reaktion aus der ganzen Schweiz und aus der Medienszene. Die haben dann eigentlich das grosse Tamtam gemacht. Mhm. Also ich habe ja da Haufen Interviews müssen geben, das Fernsehen ist eingefahren, das Radio ist gekommen. Und ich habe einfach Auskunft gegeben. Und irgendwie, das ist eigentlich relativ sehr schnell gegangen, habe ich eigentlich kein Problem gehabt. Vor allem, weil ich ein Jahr darauf den Ringier Medienpreis bekommen habe. Mhm. Und vorher habe ich den Fotopreis bekommen von den Schweizer Fotografen.
Also das Pressebild vom Jahr 1997, dann der Ringier Medienpreis 2003 ja. Und der Schweizerische Fotografenverband Lifetime Award ja. 2007 bekommen. Also auch Preis dotiert Fotograf. Und ihr habt unmittelbar nach eurer Pensionierung dann beim damaligen Teletel, wo heute Tele 1 heisst, als VJ angefangen zu arbeiten und habt in dieser Zeit 250 Filmbeiträge gemacht. Also die Unruhe hat euch eben weitermachen und weiterhin quasi als Journalist tätig sein. Und dann noch das bewegte Bild.
Ja, ich gehe ja ganz ruhig an die Unruhe an. Und ich habe in meinem Leben eigentlich nie gefragt. Ich bin immer gefragt worden. Und auch bei Teletel war es so. Der Ernst Meyer, der damalige Chefredakteur, hat mir einmal gesagt, ironischerweise in einem Filmpalast in Emmenbruck, du willst nicht zu uns kommen, wenn du pensioniert bist. Und dann habe ich zuerst dreimal leer geschluckt und habe dann gefunden, jawohl, das ist doch gut. 40 Jahre fotografieren und jetzt das bewegte Bild, das ist doch interessant. Und dann bin ich mal gegangen und dann bin ich 6-7 Jahre geblieben. Und eben habe einen Haufen Beiträge gemacht und habe auch ein bisschen auf der Redaktion ein bisschen geholfen.
Ich würde gerne weiter einen Musikwunsch von euch spielen, und zwar Rossini, die Ouvertüre zum Wilhelm Tell. Also wären wir wieder am Vierwaldstättersee, wir wären wieder am Gotthard, aber ich nehme an, es hat da noch eine andere Bewandtnis mit diesem Stück auf sich.
Na, wenn ich auf dem Raddampfer Uri über den Vierwaldstättersee fahre und nachher da die Schaufeln sehe, drehen, dann kommt mir die Musik in den Sinn. Wenn ich mich zurückerinnere an meine Jugend, wo wir noch Lokomotiven hatten, die Lokomotive gefahren ist und das Geräusch von den Rädern, von den Bahnwagen. Und meine Vision, dass ich vielleicht mal einmal mit einem von den ersten Zügen durchs neue Nea-Tunnel fahren kann, dann würde ich mir einen Kopfhörer mitnehmen und das Stück abspielen, weil der Rhythmus, der erinnert mich eben auch an Bahn, an Verkehr, an etwas, das vorwärts geht.
Mhm, das
genau.
Giacchino Rossini, Ouvertüre zu Wilhelm Tell, gewünscht vom heutigen Fokusgast am Josef Rittler. 40 Jahre lang Reporter war beim Blick von 1963 bis 2003, vornehmlich aus der Zentralschweiz und häufig über Gotthard berichtet. Und der Gotthard ist diese Woche ein grosses Thema in der Schweiz wegen dem Gotthard-Basistunnel-Durchstich, der nach 11 Jahren Bauzeit und weiteren 7 Jahren Bauzeit jetzt noch im Jahr 2017 die Fahrzeit zwischen Bodio und Erstfeld auf 17 Minuten wird verkürzen, statt einer Stunde. Josef Rittler, wir haben vorhin so ein bisschen über euren Ruhestand, Unruhestand geredet. Also, ihr bei Teletel nach eurer Pensionierung beim Blick als Reporter, als VJ unterwegs gewesen und dort auch nochmal 250 Geschichten realisiert. Was ich so spüre, ist einfach das Gewunderfitzige und eben der Pfad in Namen Giraffe, wo ich finde, das passt ja tatsächlich sehr gut, seine Nase überall reinstecken. Warum nimmt es euch eigentlich so Wunder, was euch Wunder nimmt?
Ja, ich kann nicht sein ohne Informationen. Auch in den Ferien muss ich immer wissen, was passiert ist. Das ist eine Sucht, irgendwie eine schöne Sucht. Ich wollte wissen, was um mich alles passiert. Ich tue immer alles fotografieren. Und teilweise ohne dass ich irgendeinen Auftrag habe und so. Aber ich tue dann wieder nach einer gewissen Zeit die Bilder anschauen und erinnere mich an die Situation, die ich gerade erlebt habe. Das hat auch mit Prominenten zu tun, die ich die fotografiere, mit ihnen zusammen. Und das ist eigentlich, das, wenn man das anschaut nachher, ist das sehr wertvoll. Mhm.
Sehen, beobachten, fotografieren, das steht bei euren Hobbys auf eurer Homepage. Also das ist tatsächlich, und eure Frau hat in einem Interview mal gesagt, ihr seid nicht jemand, der lebt, sondern ihr seid jemand, der fotografiert. Also ihr müsst das für euch auch festhalten, offenbar. Aber vor dem steht ja eben der Gewunder. Das weitermachen. Gibt es da auch Momente, wo ihr seid passionierte Pfeifenraucher oder einmal gesehen sicher und habt Tauben gezüchtet?
Ja, wir haben daheim einen Taubenschlag. Ja, und, also Pfauentauben, nicht der, die Briefe verteilen. Also,
das würde ja auch wieder passen.
Ja, oder? Nein, also ich habe dir mal gesagt, also wenn mal der Telex, damals Telex, aussteigt, dann können wir immer noch Meldungen auf Zürich mit den Tauben losschicken. Das war natürlich Spass gewesen. Wir haben Tauben, ja, und haben, ja.
Ist aber auch wieder eine Form von Rausbringen von Botschaften in die Welt, einfach in Form von Vögeln. Oder wie kommen denn die Tauben zu euch? Wie bleiben die bei euch? Nein,
das sind die Pfauentauben, das sind Zuchttauben. Die kaufen wir und dann hat man sie einfach in der Voliere.
Und also wie eine Wellensittich oder ein Kanarienvogel.
Ja.
Und warum Tauben?
Ja, wir haben auch Goldfisch, wir haben ein Biotop und wir sind ja naturverbunden, die ganze Familie. Und die Neugier, die ist natürlich die ganze Familie. Also der Sohn ist auch journalistisch tätig in Oberitalien und gibt eine Weinzeitschrift aus, Meerum heisst die. Und meine Tochter ist auch Fotolithografin, hat sie gelernt und hat jetzt das Restaurant, fünf Restaurants.
Also das ist in der Gen.
Ja, das ist der Gen. Und Verbindung eigentlich mit den Leuten können zu reden, auskommen mit den Leuten, alles aufsaugen, was die erzählen, wie ein Schwamm und nachher etwas daraus machen. Das ist auf allen Ebenen ist das irgendwie wieder gehen, ja.
Die haben vorhin die Prominenten angetönt, da gibt es ja ganz verschiedene Begegnungen, also der Papst, Johannes Paul, Sean Connery, Charles und Diana, Charlie Chaplin, ich sage jetzt einfach mal ein paar Namen. Welche Begegnung ist für euch am eindrücklichsten gewesen und warum?
Kann man nicht sagen, es sind eigentlich fast alle. Also sehr intensiv ist das mit Charlie Chaplin gewesen. Bevor er gestorben ist, haben wir ihn besuchen können. Ist ihm gut. Nachher natürlich auch interessant und spannend die Szene von James Bond auf der Furka, wo sie den Film Goldfinger gedreht haben. Und so. Und das sind alles so Erlebnisse.
Wie seid ihr denn eigentlich überhaupt zu dem Bild gekommen, das ihr gemacht habt, von Sean Connery?
Ja, es ist...
Muss ich mir das so vorstellen, der Rittler ist einfach auf und hat gesagt, da bin ich, die Kamera auspackt und tack.
Nein. Also wir sind aufgeboten worden, die Presse ist aufgeboten worden auf Andermatt am Morgen um 7 Uhr. Und ist man gemeinsam da auf die Furka gefahren und hat dann einfach die normalen Pressebilder gemacht. Und ich habe nebenbei dann eben noch andere Bilder gemacht. Und die sind teilweise auch in den Ausstellungen jetzt vorgekommen. Bilder, die ihn ein bisschen anders zeigen, als was bekannt ist vom Film.
Also ist es euch denn dort auch darum gegangen, eine andere Seite zu zeigen? Oder hättet ihr euch dort vielleicht auch verweigern im Sinne von in der regulären Verlautbarung von diesen Filmstudios, die ihre Stars so zeigen? Oder um was ist das?
Nein, er ist raufgekommen, ist zum Auto ausgestiegen, hat das Nasstuch geführt, die Nase geputzt, ist geführt. Und er war plötzlich wie verwandelt in der Rolle, die er spielen muss. Und dann haben wir da ein paar Szenen aus dem Film fotografiert. Sie haben das vorgemacht, extra für uns Presseleute. Und dann ist er eben rausgegangen und dann ist er wie 180 Grad wieder anders gewesen. Der Gesichtsausdruck hat sich verändert. Er ist ein bisschen traurig geworden, hat das ein bisschen traurig geschaut. Und die Bilder habe ich dann für mich gemacht.
Also, was ihr auch das Gefühl habt, das ist die Person hinter der Person, ja, die man kennt. Ja. Ich habe mal gelesen, dass die immer gesagt haben, ich will die Geschichte hinter der Geschichte so sehen. Ja. Wie muss ich mir darunter vorstellen?
Ja, jede Geschichte hat eine andere Geschichte. Also, wenn man irgendwo ankommt und wenn irgendjemand etwas produziert, sei es auf der Bühne oder wo auch immer, dann tut er sich ja produzieren. Er erzählt ja irgendetwas oder zeigt etwas oder muss irgendetwas sagen. Und Im Hintergrund ist aber die Antwort ist nicht da. Wie geht es dem eigentlich? Was hat ihn dazu gebracht, das überhaupt zu machen? Oder wie geht es ihm heute persönlich? Oder hat er vielleicht Sorgen mit seiner Frau oder mit der Familie? Das hat mich interessiert. Sachen, die dann natürlich teilweise später in der Zeitung gekommen sind, aber teilweise auch nicht, weil es zu wenig Interesse ist für die grosse Leserschaft. Aber für mich ist es wichtig zu wissen, der Mensch gesehen von mir, wer auch immer, das, was er zeigt und das, was im Hintergrund ist.
Also eigentlich das Gleiche, was wir jetzt hier versuchen zu machen. Also dir erzählt aus eurem reichhaltigen, abenteuerlichen Leben und ich stelle Fragen, die die Geschichten wieder aufbringen. Ist denn das, was wir jetzt hören von euch, das Leben von Josef Friedler, oder was für ein Leben gibt es denn noch, wo wir jetzt überhaupt nicht darüber geredet haben?
Ja, da reicht die Sendezeit nicht.
Das ist eine gute Antwort, aber ich will es schon noch ein bisschen genauer wissen.
Ja, eigentlich bin ich so. Ich erzähle das so, wie ich es gesehen habe, und so bin ich auch. Also, es hat einen Haufen Facetten, oder? Und
nämlich welche?
Ja. Gut, also die Leitplanken sind ja gegeben und man muss, innerhalb von den Leitplanken kann man sich bewegen, rechts und links.
Er windet sich, aber eigentlich...
Ja, ich konnte jetzt herausfinden, ob sie auch so ein guter Journalist
ist. Ja, das weiß ich nicht, da fehlen mir natürlich ein paar Jahre Berufserfahrung, aber ich versuche es jetzt nochmal. Wie ist es denn, Josef Friedler? Ist der Josef Friedler auch in diesen 40 Jahren als Profi? Ich habe mal gelesen, dass eure Frau hat gesagt, er steht eigentlich immer im Mittelpunkt und er merkt es gar nicht. Er sucht eigentlich immer im Mittelpunkt stehen. Und ihr habt dann entgegnet, nein, es ist quasi die Begeisterung, es ist mein Mitteilungsbedürfnis, den Leuten teilzuhaben an dem, was ich erlebe. Ich sehe mich da eher als ein Filter in dem innen. Es gibt ja auch ganz viele Bilder von euch zusammen mit Prominenten. Das ist ja etwas, wo man zu dieser Zeit hat man schon mal gesagt, ja, Prominenz, na ja, aber dann noch zusammen mit Prominenz, das ist sicher etwas, was eher verpönt war, weil man gemeinsame Sachen gemacht hat. Also scheint schon auch ein gerütteltes Mass an selber produzieren mitgespielt zu haben, bei dem, was ihr gemacht habt.
Ja, das ist, nein, teilweise ist das organisch gewachsen. Wir haben damals beim Blick gesagt, wenn man einen Reporter an die Front schickt, dann muss man ein Bild zeigen, wie der Reporter an der Front schafft. Dass die Leute glauben, er ist jetzt da der
Gleiche. Also Glaubwürdigkeit.
Auch mit den Prominenten. Oder? Der Chefredakteur Schollenberg hat das eingeführt damals. Los, wenn du mit einem Prominenten redest, mach ein Bild mit dir zusammen.
Inwiefern hat euch das Bild gefallen von euch, das euch entgegengekommen ist, wenn ihr die Bilder angeschaut habt?
Ja, eigentlich über einen Umweg. Also, wenn ich das Bild heute anschaue, dann erinnere ich mich sofort, was habe ich mit dem Menschen erlebt, was hat er gesagt, was hat er mir gebracht oder was hat er mir nicht gebracht. Und das ist das Wertvolle, wenn man so alte Bilder anschaut, dass man sich erinnert an die interessanten Menschen, die man kennengelernt hat. Und in unserem Job haben wir so viele interessante Leute kennenlernen, wo Normalsterbliche fast nicht dazukommen. Und dann finde ich es schade, weil ich ja alles fotografieren muss, auch das fotografiert sein. Oder? Mir ist nicht wohl, wenn ich an einem Ort ankomme, ich sehe etwas und habe die Kamera nicht dabei, darum habe ich es immer bei mir gehabt. Und habe immer alles fotografiert und ich war todunglücklich, wenn mir etwas der Latte ist.
Jetzt habt ihr euch schon wieder schön gewunden, aber die Frage war eigentlich, wie hat euch euer Bild von euch gefallen in diesem Kontext? Also, wo der Josef Friedler ja auch in seiner Funktion als das Reporter da sein, das war ja auch so ein bisschen etwas Abenteuerliches gewesen, mit diesen Tricks und zu schauen, wie kommt man jetzt an die Informationen und so. Es war ja auch etwas Außergewöhnliches gewesen. Ja,
natürlich, und das ist Spannung pur, oder? Das ist ja das, was viele davon träumen, so Sachen zu erleben. Und ich das voll ausgekostet und mit allen meinen Fasern. Also ich habe da alles, das ganze, was das Leben einem gibt, das Traurige und das Spannende und das Lustige, alles erlebt man ja mit. Und wenn man es richtig miterleben will, muss man mitgehen.
Wäre euch ein alltägliches Leben zu langweilig gewesen?
Ich weiß nicht, was das ist.
Einfach so als Vorstellung. Es gibt ja auch so ein kleines Fluchtmoment, oder? Dass man sagt, es muss einfach immer etwas laufen, nur mit Pfeife rauchen und Brieftube allein ist es nicht gemacht.
Mir ist wohl, wenn es tschädert und klopft, dann ist mir wohl gewesen. Wenn ein bisschen weniger wohl ist mir gewesen, wenn nichts passiert ist, wenn ich nicht gerade auf dem Ofenbänkli gehockt bin, aber bei mir hat immer etwas müssen, aber nicht zum Selbstzweck, sondern es ist einfach der Drang etwas zu erleben. etwas zu machen. Und wenn es nicht passiert ist, hat man etwas organisiert.
Ihr habt jetzt gesagt, nicht zum Selbstmerken, und habt das so betont. Warum habt ihr das jetzt so betont? Es klingt so, als müsstet ihr euch entschuldigen für
das. Nein, das ist die Vielfalt vom Leben selber. Also, es gibt ja so verschiedene Sachen. Und ich habe mich nie als Bestandteil gefunden, dann irgendwie mit meiner Meinung etwas auszulösen. Sondern ich wollte nicht die Welt verändern in dem Sinne. Der Boulevardjournalismus hat ja ganz eine andere einmal damals gehabt, heute jetzt auch wieder. Man wollte informieren und man wollte unterhalten. Und dazu gehören eben gewisse Einsätze, dass man auch Sachen organisiert und auch hilft. Also wir haben auch Familien geholfen, als das Haus abgebrannt ist, haben wir Sammlungen gemacht. Und
also aus aktiver geworden, ja, aus dem Schatten treten vom neutralen Anführungsschlusszeichen Berichterstatter.
Ja. Und ich habe mich eigentlich nie so gesehen. Immer die Redaktion haben gefunden, ja, jetzt muss man da ein bisschen pushen. Also, als ich dann am gesehen habe, Josef Rittler in Enschede, bei dieser grossen Katastrophe, wo das Munitionsdepot in die Luft ist, dann, als ich das gelesen habe, ich denke, ja, das ist gut, das ist es einfach so. Also, wenn die mich so verkaufen, dann sagen nichts.
Mhm. 40 Jahre als Reporter in Wort und Bild unterwegs und dann später noch eben bei Teletel, also Tele 1 als VJ. Was habt ihr durch die Tätigkeit für euch ganz persönlich in einem Satz gelernt? Was ist die tiefere Einsicht von dieser Arbeit?
Dass das Leben eigentlich wunderbar ist. Wir leben in einer schönen, wunderschönen Landschaft. Die Schweiz politisch hervorragend. Es gibt immer Miesmacher, die einen Haufen Sachen kaputt machen wollen. Aber ich glaube, als Schweizer Volk, das immer noch gescheit denken und gescheit abstimmen, das sieht man immer wieder. Und ich fühle mich wohl in dieser Gemeinschaft. Ganz wichtig ist auch die Familie, also dass man die Institution Familie aufrechterhält. Und wenn man so viele Familien sieht, die kaputt gegangen sind, die haben müssen darüber schreiben und so weiter, dann ist das Gefühl natürlich immer stärker geworden, dass man eben mehr zusammen haben, miteinander reden und Probleme lösen. Probleme sind ja zum Lösen da.
Also Sie sind vielmehr noch ein Familienmensch geworden, eigentlich, durch das Familie
ist... Eigentlich immer gewesen, also schon von der Jugend, oder? Wir waren 8 Kinder und wir haben ja dann geholfen. Und auch jetzt, es ist wichtig, dass man eben zusammenhängt und nicht auseinanderdriftet.
Wir haben ganz am Anfang von der Sendung gesagt, ihr kennt den Gotthard von oben, von unten, von innen, von außen. Wo ist er am schönsten für euch? Was ist der schönste Moment beim Gotthard?
Dass er da ist.
Ja, gut. Das ist wieder eine sehr diplomatische Antwort. Für euch persönlich, was ist der schönste Ort?
Der schönste Ort, ja gut, ich kann es einfach nur in Verbindung mit meinen Aktivitäten sagen. Hervorragend, wunderschön war es, als ich da mit dem Heli darüber geflogen bin, wo der motorisierte Hängegleiter Marco Brotsch darüber geflogen ist. Sensationell war auch die Arbeit unten im Tunnel mit 45 Grad und dann mit dem Arbeitslift auf Erstfeld hoch, das Mittagessen. Da oben hat es minus 10 Grad gehabt. Also die Menschen, die da drinnen gearbeitet haben. Die heilige Barbara, die ja da immer die Hand drüber hatte.
Schutzpatronin
von der Tunnelbauer. Und so, die ganze Atmosphäre, das habe ich alles so aufgesogen, wie ein Schwamm. Und ich habe davon gelebt, von diesen Eindrücken.
Und heute? Wenn ihr heute so an Gotthard denkt, was kommt euch da spontan in den Sinn?
Die praktische Geschichte, dass wenn der 5-10 Kilometer Stau vor dem Gotthardtunnel ist, dann gehe ich halt schon ins Altdorf raus und gehe über den Gotthard, wie Bremen.
Richtig, auf den Pass gehen eine Wurst essen.
Zum Noldi, ja, genau. Ah,
ich habe gedacht, das kommt noch ein Name. Den kennt ihr mit Sicherheit auch. Gut, also am nächsten Freitag wird man euch sehr wahrscheinlich, eben, wie gesagt, in Sedrun treffen, beim Durchstich von der NEAT-Basislinie. Ihr habt noch etwas sagen.
Ja, da oben, nicht unten. Im
nicht oben, ah, sie sind nicht unten. Nein. Nicht mehr 45 Grad.
Nein, es ist beschränkt in der Zahl. Und das dürfen nur Leute haben, die die aktuell arbeiten.
Aktiv berichtet. Der Schalk in den Augen, das sehen wir jetzt leider nicht, lässt schon vermuten, dass der Josef Riedler da schon noch einen im Köcher hat für den nächsten Freitag. Ich bedanke mich für den Besuch, für das Gespräch und wünsche euch weiterhin alles Gute. Und das ist sowieso klar, dass wir diese 7 Jahre zusammen in diesem Zug hocken, wenn der Wilhelm Tell auf den Kopfhörer läuft und wir durch den Tunnel fahren, nicht wahr? Ja. Herzlichen Dank, Josef Riedler, und eine gute Zeit. Das war der Fokus mit dem Josef Riedler, langjähriger Reporter beim Blick von 1963 bis 2003. Mein Name ist Hannes Hug. Ich wünsche euch einen schönen Abend und eine gute Woche.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs3.ch.